miteinander. Da ist Claudia und das ist der Podcast «Die Stadt und die Natur». Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter feuchter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch grosse Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. In der Schweiz sind die Gebäude für rund ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. Um das Klima zu entlasten, müssen die Fassaden, die Dächer, die Fenster und die Keller saniert und Gas- und Ölheizungen durch erneuerbare Systeme ersetzt werden. Aber nur 1 anstatt 3% der Häuser und Industriegebäude werden pro Jahr saniert und ihre Heizungen ausgewechselt. Das sagt der Wirtschaftsverband Cleantech. Das ist doppelt schlecht, denn es ist höchste Zeit wegen dem Klimawandel. Die Folge schaut darum einmal von einer anderen Seite aufs Thema Natur und Stadt, und zwar von der Seite der Energie. Und sie fragt, was sind die Gründe, dass so wenig saniert wird? Was gibt es für Anreize und Lösungen, die da helfen könnten? Oder müssen wir vielleicht noch viel radikaler davon denken? Die Folge hat die zwei Fragen nicht ausführlich beantwortet, aber sie zapft das Wissen von zwei gut informierten Leuten an. Erstens der Silvio Borella, ausgebildeter Klimaphysiker und Mitarbeiter von der Neosis. Die Firma bietet Dienstleistungen in allen Aspekten von der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit an. Er berät auch Leute als GEAG-Experten. Die GEAG ist der Gebäude-Energieausweis der Kantone. Zweitens der Markus Chrétien, Geschäftsführer von Solarspar, ein Verein, der seit 30 Jahren private Gemeinden, Bauern und Firmen ein Contracting für Solaranlagen anbietet. Was das genau ist, hören wir später. Ich habe Silvio Borella zuerst einmal gefragt, was für Leute denn zu ihm kommen.
Das sind Leute, die etwas vorhaben. Die haben vor, das Gebäude zu sanieren und die Heizung zu ersetzen. Und die gar nichts machen wollen, von denen können wir als Berater gar nichts. Wenn man die Statistik schaut, gesamtschweizerisch ist etwa 1% der Gebäude, die jedes Jahr saniert werden. Und im Prinzip ist eine Lebensdauer, Fassade, ist etwa 50 Jahre. Es sollte theoretisch mindestens 2% pro Jahr eine Sanierung vornehmen. Und wenn man das Ziel hat, Energie sparen und CO2-Reduktion, dann soll es noch mehr sein. Das heisst, es gibt noch viele Eigentümer, die nichts machen. Einer der Punkte ist die Investition. Es gibt viele Leute, die das Geld einfach nicht haben, zum investieren. Vielleicht wären sie parat, etwas zu machen, aber sie haben nicht jetzt die, es nicht 100'000, was es braucht für eine Fassadensanierung. Mehrfamilienhäuser, wo es mehrere Eigentümer hat, macht es noch schwieriger, weil müssen sich alle einigen, dass sie es sanieren. Ich kann nicht sagen, wir machen 3 Wohnungen sanieren und die 3 anderen nicht. Das muss die ganze Gesamtfassade. Und wenn du bei den Eigentümern 2 hast, von einem ganzen Mehrfamilienhaus, wo kein Geld haben, dann können wir es nicht machen.
Aber es gibt ja Ölheizungen, die kommen wirklich am Ende vom Lebenszyklus von der Heizung selber. Und das wäre ein guter Moment, sich zu entscheiden.
Das ist ein guter Moment, um sich zu entscheiden. Dann muss man die Heizung ersetzen. Aber wenn in dem Moment die Gebäudehülle ganz schlecht ist, gar nicht isoliert, dann ist es so ein schwieriger Moment. Weil wenn du eine Wärmepumpe installieren willst, anstelle von der Ölheizung, darfst du nicht eine zu hohe Vorlauftemperatur, also die Temperatur der Radiatoren, darf nicht zu hoch sein, sonst funktioniert die Wärmepumpe nicht oder schlecht. Das heisst, in dem Moment müsste ich zuerst das Gebäude isolieren und nachher die Heizung ersetzen. Das heisst, vielleicht haben sie die nötigen 20.000 Franken für die Heizung ersetzen, aber nicht die 200.000 für die Gebäudehülle zu sanieren.
Das ist dann Fassaden und das Dach und möglicherweise der Keller und die Fenster.
Genau. Eben, je nachdem, was schlecht ist, was gut ist. Wenn das Dach eben schon gut ist, dann wird es länger die Fassade und Fenster zu ersetzen. Wenn alles schlecht ist, müssen wir alles machen.
Gibt es genügend genügend Anreize jetzt von Seiten, sagen wir, vom Bund oder von den Kantonen und Gemeinden, um das zu machen?
Es gibt Anreize, es gibt Fördergelder für Gebäudehüllensanierung, für den Heizungsersatz. Je nach Kanton ist es etwas anders ausgelegt, aber es gibt. Das kann motivieren, gut zu isolieren, wenn man isolieren will, oder es kann motivieren, die Heizung doch durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Aber wenn ein Eigentümer einfach kein Geld auf Seite hat, dann längt es nicht. Also die Fördergelder, die meistens machen sie so um die 15% aus von der nötigen Investition, vielleicht in Einzelfällen 30%. Weil wenn jemand kein Geld hat, wo findet er die restlichen 70-80%? Auf der Seite der Finanzierung, ich weiss, es gibt neue Firmen, EWs, die Contracting machen. Das ist ein bisschen neu. Wenn es mehr in die Richtung geht, dann würde das Problem von der Finanzierung zum Teil lösen.
Contracting ist was genau?
Also das sind so, eben zum Beispiel ein EW, der sagt, ich habe das Geld, ich investiere für die Gebäudehülle sanieren und dann wird mir jedes Jahr zurückgezahlt mit der Energiesparung. Also das heisst eine Investitionshilfe. Man muss der Eigentümer nicht zur Bank gehen, um ein paar Hunderttausend zu bekommen. Aber überkommt die Investition direkt von der Firma, die das macht.
Wenn du jetzt so eine Eigentümergemeinschaft hättest, die in der heißen Phase von der Diskussion ist, ob sie das machen oder nicht, was für Argumente würdest du ihnen präsentieren, damit sie sich für eine energieeffiziente Lösung engagieren?
Also es hat verschiedene Argumente. Das Finanzielle ist vielleicht nicht das, ist eher das weniger wichtige, weil wenn man das Gebäude saniert, also isoliert, wo gar nicht isoliert ist, ist schon rentabel wirtschaftlich, aber über ganz lange Zeit, über 40, 50 Jahre. Und dafür gibt es andere Sachen, wie Komfort. Wenn man ein Gebäude wohnt, wo isoliert ist, dann sind die Außenwände, aber Innenseite ist wärmer, das ist angenehmer, drin zu wohnen. Sonst hat man immer ein bisschen das Gefühl, es ist kalt, sicher viele Fenster. Also Komfort ist eine Seite. Werterhalt vom Gebäude, wenn das Gebäude schlecht isoliert ist, schlecht gelüftet wird, dann hat man viel mehr Risiko auf Schimmelpilzbildung, als wenn es gut isoliert ist. Eben wird die Wände innen wärmer werden mit Isolation, dann hat weniger Kondensation, Kondenswasser und weniger Schimmelpilzbildung. Wenn man weniger Energie braucht für das Heizen, dann ist man auch langfristig sicherer, wenn sich die Kosten will. Wir wissen nicht, wie sich die Energiekosten entwickeln. Es kann sein, dass sie gar nicht steigen, dass sie sogar sinken. Aber es kann auch sehr wohl sein, dass sie steigen. Einerseits, weil die Energie irgendwann knapp wird, wenn man nichts macht, dann wird der Energiepreis steigen. Und andererseits gibt es doch politische Sachen, die sich bewegen mit der CO2-Abgabe, die wahrscheinlich noch wird erhöht und Stromabgabe und so weiter. Und wenn man es jetzt richtig investiert, dann hat man für die nächsten 20 Jahre, wenn es um die Heizung geht, 50 Jahre, wenn es um die Gebäudehülle geht, hat man das eingespart. Und wenn man jetzt den falschen Entscheid trifft bei der Gebäudesanierung, dann ist mindestens für die nächsten 20 Jahre ist man fast blockiert. Also wenn ich zum Beispiel ein Gerüst ums Haus habe, um die Fassade neu zu malen, dass ich gleichzeitig isoliere, dann habe ich einfach die ganzen Kosten für Gerüst, für Farbe, vielleicht noch für Verputz. Wenn ich 5 Jahre, 10 Jahre merke, ah, nein, ich habe doch zu isolieren, dann tue ich zweimal für das Gerüst, zweimal für die Farbe, zweimal für den Verputz zahlen.
Die einzelnen privaten Eigentümer sind das eine. Aber einen grösseren Hebel hat die Wirtschaft, grosse Immobilienbesitzer und Investoren. Wie gross der Hebel wirklich ist und was es für Lösungen gibt, darüber erzählt der Silvio Borella Folgendes.
Das, was ich professionell mache, ich weiß nicht, wie viel das dazu beiträgt. Ich denke, die Lösungen sind eher politisch. Das, was wir als Firma machen können, wir können nur das machen, was die Gesetze verlangen. Wir können nicht viel mehr machen. Wir können ja, hier und da Kunden, vor allem Privatkunden, so, wenn wir es einfach im Haus haben, motivieren, helfen, die Lösung zu finden, wenn es Leute sind, die selber auch aus ethischen Gründen, aus ideologischen Gründen im Moment etwas machen wollen, dann können wir helfen. Aber bei den meisten geht es darum, einfach das zu machen, was das Gesetz verlangt.
Ein Ansatzpunkt für euch sind ja möglicherweise Firmen, vor allem grössere Firmen, vielleicht auch Investoren für Immobilienprojekte, zu gewinnen dafür, dass sie von Anfang an naturnahe Lösungen machen. Entweder bei Sanierungen oder bei Neubauten.
Wir machen eher das, was der Kunde will. Wir probieren schon zu sagen, ja, wenn die schon ein Haus, ein Gebäude saniert, machen das gut. Wir zeigen, wie dass man das gut machen kann. Aber wenn die Firma das nicht will, wie die meisten Firmen, ist einfach Ziel Nummer eins ist einfach die Finanzen. Also kürzlich hatte ich mal als Kunde einen Investor im Immobilienbereich gehabt und sie hat ganz klar gesagt, also, mein Ziel ist, dass unsere Investitionen rendiert. Wir können manchmal argumentieren, wenn eine Gebäudehüllensanierung gleichzeitig den Werterhalt des Gebäudes verbessert, also indem es weniger Schaden, Bauschaden könnte haben, dank der Sanierung, dann hilft es, die Leute zu motivieren. Aber eben aus rein ideologischen Gründen machen solche Firmen nichts. Also es gibt Firmen, die aus Marketinggründen etwas machen, also zum Beispiel so Firmen wie Migros oder Coop, die tun alle ihre Gebäude sanieren, die Heizungs- und Kühlung und so weiter, alles ziemlich gut verbessern, wie sie das auf der Fahne haben, CO2-neutral bis, ich weiß nicht, 2030 oder 2040 oder so. Und das ist für sie wirklich Marketing. Und Firmen, die ein bisschen im Hintergrund sind, die nicht direkt Kundenkontakt haben, also zum Beispiel Pensionskassen oder so, die haben ihre Kunden, die müssen nicht marketingmäßig ökologisch gut werden. Ziel ist einfach, möglichst eine gute Rendite zu haben.
SBB hat ganz viele Immobilien. Also es gibt unterschiedlich immobilienintensive Firmen, sehr wahrscheinlich. Die Computerbranche braucht vielleicht ein bisschen weniger. Aber es gibt so sicher einen ganzen Bereich, vor allem die Produzierenden, die sehr wahrscheinlich immobilienreich sind.
Also die Produzierenden, die Firmen, die ein bisschen so aus Metall oder Elektronik oder so produzieren, ist es fast unmöglich, sie motivieren, ein Gebäude zu verbessern. Gebäude isolieren, das ist etwas, das finanziell sich über 40, 50 Jahre lohnt. Und die Firmen, die rechnen nie auf eine so lange Zeit. Ich kann sie motivieren, Massnahmen umzusetzen, die maximal ein paar Jahre Payback-Zeit haben, dass die Investition dank der Energieeinsparung in ein paar Jahren zurückgeholt wird. Aber über 40 Jahre, 50 Jahre kannst du es nicht. Du kannst dich motivieren, wenn es Gesetze gibt, die etwas verlangt, wenn sie Gelder können sparen können, mit CO2-Abgaben, wenn sie die CO2-Abgaben rückerstattet bekommen können. In gewissen Fällen gibt es so Energiesparmaßnahmen, aber gleichzeitig die für die Sicherheit etwas verbessern. Aber es sind nie Sanierung von der Gebäudehülle, eventuell bei der Heizung, wenn du merkst, ja, die Heizung, die mit so sehr hoher Temperatur funktioniert, und dann ist die Brandgefahr grösser oder solche Sachen, dann kannst du dich motivieren, sonst nicht. Und bei Immobilien könntest du ein bisschen mehr über Langzeitgedanken, also eben Pensionskassen und so, da gibt es schon solche, die vielleicht längerfristig denken und auch parat wären, ein Gebäude zu isolieren, also Pensionskassen, die Wohnbauten besitzt. Wenn ein Wohnbau gut isoliert ist, wo der Komfort besser, dann kannst du längerfristig eher Mieter haben, Mieter, die parat sind, mehr zu zahlen. Aber das ist immer eine Marktfrage, wenn sie an einem Ort sind, wo die Mieter eher im unteren Sozialbereich sind und nicht viel können zahlen, dann tun sie lieber ein Gebäude gar nicht isolieren und weiterhin zu tiefen Preisen vermieten. Und sonst kann sie sich vielleicht motivieren, so über Komfortfragen.
Brauchen die das Tool, so der CO2-Footprint? Ist das etwas, was die brauchen, um etwas zu zeigen und transparent zu machen?
Ja, das ist viele sind manchmal verwendet, CO2-Footprint oder Ökobilanzen, eher bei Firmen, bei Produkten. Und im Moment hat es das eher, das ist eine Firma, die etwas produziert und probiert, das möglichst ökologisch zu machen, dann wenn sie einen CO2- oder Öko-Footprint berechnet und sagen, ja, wir sind besser als vor 5 Jahren oder wir sind besser als die Konkurrenten. Aber das heisst immer noch nicht, dass die Konsumenten dann einen kleineren Öko-Footprint haben.
Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr auch über CO2-Handel nachdenkt oder versucht zumindest zu zeigen, dass das, was vielleicht das eine reale einspart an Energie, dass wir da einen Vorteil haben, dass wir es wieder handeln können.
Ja, also es ist nicht etwas, was wir probieren, es ist etwas, was so geregelt ist für die Schweiz und für Europa. Das ist so die CO2-Handel, die erlaubt Firmen, die ein CO2-Ziel haben, wo die Gesetze sagen, du darfst nicht mehr so und so viel CO2 emittieren, dann können sie wie eine CO2-Reduktion bei jemand anders einkaufen. Oder etwas, was jetzt in der Schweiz sehr stark passiert ist, die Erdölimporteure, also Treibstoffimporteure und Autoimporteure, die haben ein Ziel, dass sie einen Teil von den Emissionen aus den Treibstoffen müssen sie in der Schweiz kompensieren. Und dort helfen wir rechnen nach den Regeln vom Bund, vom BAFU oder europäischen Regeln, welche Projekte sie erlaubt, wie tut man die CO2-Reduktionen berechnen. Also das Beispiel ist, wenn man ein Fernwärmeprojekt baut und durch Abwärme aus einer KVA zum Beispiel Heizölheizungen ersetzen, dann kann man da rechnen, dank dem Projekt, wie so und so viel CO2, Tonnen CO2-Emissionen vermeiden. Dann gibt es auch ein Zertifikat für die Reduktion von CO2-Emissionen, wo die Stiftung Klick, eben, wo das für Treibstoffimporteure macht. Dann kann die Stiftung Klick da die CO2-Emissionen-Reduktion kaufen. Zur Lösung von der Klimaproblematik tut es nur kurzfristig etwas beitragen. Dank dem Geld kann man erneuerbare Energie im Bereich Heizung kann man pushen. Aber das wird nicht die langfristige Lösung sein, weil wenn man weiterhin Treibstoff verbrennt, der CO2 ist das nicht mit der Luft. Also man muss irgendwann aufhören, Erdöl und Gas und Kohle zu verbrennen oder eine technische Lösung finden, das CO2 wieder aus der Luft zu nehmen und die Boden zu speichern. Aber dann stellt sich die ganze Frage nach, wie lange bleibt der CO2 im Boden, ist man sicher? Das ist eine ähnliche Problematik wie mit den radioaktiven Abfällen.
Bei wem tut man sie im Boden rein? Nachwagen zum Beispiel im Meer?
Ja, und das muss dann bleiben. Also das mit den radioaktiven Abfällen, ich glaube, der einzige Versuch, den man wirklich gemacht hat, ist in Deutschland. Und nach ein paar Jahren oder 10 Jahren hat man gemerkt, das entwickelt sich doch nicht so, wie man es gedacht hat. Dann muss man wirklich alles vorholen. Und mit dem CO2 wäre auch Katastrophe, wenn man würde sagen, man tut Milliarden von Tonnen irgendwo in den Boden versenken und dann plötzlich kommt es wieder raus. Das ist schon heikel.
Im November 2020 hat das Bundesamt für Energie Energieperspektive 2050 Plus mit verschiedenen Szenarien veröffentlicht. Mit mehr Erneuerbaren könnte man das Hauptszenario mit einem Netto-Null-Klimaziel und dem Ziel der Energiestrategie 2050 gut erreichen. Unter der Bedingung aber, dass man jetzt schnell und richtig damit vorwärts macht. Interessensverbände wie Cleantech oder Swiss Solar denken, dass es dafür aber weitere Förderinstrumente braucht, wie einen Klimafonds oder den Bau von grossen Solaranlagen ohne Eigennutzung. Es gibt aber seit vielen Jahren einen Ansatz, der leider immer noch zu wenig bekannt ist, sogenannte Contracting. Darüber erzählt jetzt gerade der Markus Chrétien vom Non-Profit-Verein Solarspar.
Eigentlich zwei Firmen gsi, die mit dem angefangen haben. Das ist Stadef in Liestal, wo der Erich Nussbaumer der Präsident ist, und wir Solarspar, wo wir mit dem Contracting eigentlich angefangen haben vor 20 Jahren. Wir haben schon immer auch zusammen geschafft, wir haben immer austauscht, was man besser machen kann. Und heute noch kenne ich die Leute sehr gut unten in Liestal. Man kann schon sagen, eigentlich, wir haben angefangen mit dem Contracting. Heute gibt es mehrere Firmen, die es machen. Es sind mehrere rum. Sie aber auch mit denen im Kontakt, via Swiss Solar.
Und sind das eher eigenständige Firmen oder sind das zum Teil auch die Energieversorger?
Beides, wie das selber sagen, ja. Es ist vielmals eine Absplittung von einem Energieversorger, von einem EW, der so Contracting macht eigentlich. Aber sie auch eigenständige Firmen, wie wir das auch sind.
Also Contracting ist ja eigentlich eine wahnsinnig komfortable Dienstleistung, kann man sagen, oder? Weil die Eigentümer oder die Immobilieneigentümer können dann das finanzielle Moment auslagern, sozusagen. Sie können das ihnen übergeben und können dann sozusagen über längere Zeit davon profitieren, dass sie die Anlage nutzen können und für später sogar nochmal abkaufen. Findet das auch auf statt in der Schweiz? Ist das den Leuten eigentlich klar, dass es das gibt?
Ja, manchmal stunkt es mich. Nein, sie wissen es glaube ich nicht, dass es uns gibt. Das ist schon schwierig zu sagen. Zeitweise, wenn wir nicht viele Anlagen bauen können, wenn wir eigentlich mehr Geld haben und das nicht ausgeben können, das war vor Jahren so. Ich frage mich einmal, wieso kommen die Leute nicht mehr zu uns? Heute sind wir in einer komfortablen Lage, dass wir Projekte aussuchen können. Wir haben sehr gute Projekte in letzter Zeit machen, sehr grosse Projekte. Wir können gar nicht mehr machen, wir wollen nicht Geld aufnehmen zum Anlagenbau, sondern wir laufen die Einnahmen, eigentlich die Kosten können decken. Das ist uns sehr wichtig, dass wir uns nicht gross verschulden. Jetzt fragt mich gar nicht mehr, ob wir mehr PR machen müssen für das oder nicht, weil wir haben einfach genug Anlagen zum Bauen. Und man könnte viel mehr bauen, wenn wir mehr Geld hätten. Contracting muss aber sich auch für uns ein bisschen finanzieren. Also wir müssen ja rauskommen, wir wollen nicht drauflegen. Wenn jetzt wir ein Haus sanieren mit Gebäudehülle, weiss ich, ob die Einsparung denn so gross ist, dass man das Kontrakt in Karetto zahlen kann. Da habe ich zu wenig Erfahrung. Bei unseren PV-Anlagen ist es nicht so, dass wir den Strom so verkaufen müssen, damit unser Projekt nach 25 Jahren, wo die Anlage läuft, auch rendiert hat. Wenigstens nicht draufgelegt haben. Wir haben keinen Riesengewinn, wir müssen unsere Kosten deckt sein und alles. Wir sind eine kleine Firma, Solarspar. Aber wir müssen einfach rauskommen, sonst gibt es irgendwann schon nicht mehr überall drauflegen, oder?
Ja, genau, also es ist halt meistens gerade nicht nur eine Frage von der Photovoltaikanlage auf dem Dach, sondern gerade die ganze Gebäudehülle, wo meistens das Problem ist. Und dann kommen recht viele, sagen wir mal, Investitionskosten zusammen, die relativ bald mobilisiert werden müssen. Und das kann wirklich ein Problem sein.
Und dann springen wir ein mit dem Contracting für die PV-Anlage. Dann können wir das übernehmen. Und was vielleicht noch etwas Spezielles ist bei uns, der Hausbesitzer hat jederzeit das Recht, die Anlage uns abzukaufen. Nicht erst nach 5 oder 10 Jahren, wenn wir schon Geld verdient haben damit, sondern nach dem ersten Jahr oder nach einem halben Jahr. Das ist uns eigentlich gleich. Wir wollen ja mit dem Geld, das noch wieder rüberkommt, wenn die Anlage abgekauft wird, können wir weitere Anlagen wieder bauen und noch mehr bauen und noch mehr bauen. Und das ist eigentlich unser Ziel, das wir haben. Weil der Hausbesitzer, der kann ja zuerst mal ein Jahr schauen, wie läuft die Anlage, wie kommt das Geld rein, wie rendiert man die. Und der kann erst abkaufen, mit einem Abschreiben über Vertragslaufzeit, linear abschreiben. Und er weiss ganz genau, nach 5 Jahren hat sie so viel Wert, das Geld muss auf Seite haben und er kann die Anlage nachher übernehmen.
Das ist spannend, ja. Das heisst eigentlich, er kann wirklich sehr niederschwellig mal einsteigen, probieren, Vertrauen fassen und dann nachher sich selbstständig machen.
Das ist so, Vertrauen schaffen, das ist eigentlich die richtige Aussage, weil viele sagen, ja, ich weiss nicht, was die PV, was muss ich alles machen? Wie läuft denn die? Muss ich alle Tage putzen? Oder all die Fragen kommen und dann kann ich sagen, wir bauen euch die Anlage mal aufs Dach, schauen 2 Jahre zu, wir sagen euch, was die Kosten sind für die Anlage, das Unterhalten und so, und dann könnt ihr überlegen, ob die ihr abkaufen wollt. Und dann hat er wirklich Ficky Mühle von mir aus gesehen. Er hat die Anlage, muss sich nicht um den Bau kümmern, wir machen das. Und nach ein paar Jahren kann ich die Anlage übernehmen.
Jetzt habe ich gesehen, dass Sie ganz unterschiedliche Kundengruppen haben. Also Sie haben die Bauern, Sie haben die Firmen, Sie haben Wohnbausiedlungen, Sie haben auch Gemeinden und Kommunen und Sie haben auch jetzt zunehmend auch sogenannte Eigentümervereinigungen oder wie nennt man das?
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, ZEF-Anlagen, oder?
Genau, ZEF-Anlagen. Mhm. Wenn Sie es numerisch müssen verteilen, welches Segment hat am meisten Kunden?
Wir haben 100 Anlagen, also etwa 100, die 104, die wir jetzt am Bau sind, ungefähr, das Recht im Kopf haben. Ich kann die Frage nicht ganz sicher beantworten. Ich schätze mal, Bauern und Industrie haben wir am meisten. Weil Bauerdächer sind halt schon interessant, vor allem früher, wo wir noch KEF bekommen haben, wo jetzt noch laufen, das KEF läuft noch. Oder auch die Anlagen vom Elektrizitätswerk, vom von der Stadt Zürich. Da haben wir im Bündnerland sehr viele Anlagen gebaut. Das sind alles Bauerndächer, weil das sind grosse Dächer, Ebi-Dächer, also keine Guggenhürle drauf, nichts. Da kann man zubauen. Und dort haben wir relativ günstige Anlagen können machen, weil man einfach gut arbeiten kann darauf. Ich denke, Bauern wird aber das meiste sein, dann kommt die Industrie.
Die ist schwierig zu überzeugen. Und zwar, weil die so mehr oder weniger kurzfristiges Renditedenken haben. Ich höre auf ihnen, dass Sämaschinen, das Contracting, eine Methode werfen, um die trotzdem kurzfristige Unternehmensziele zu erreichen. Die Investitionen als Tätigen an einem anderen Ort. Und dann einmal wie einfach Strom zu beziehen und dann unter Umständen die kaufen.
Das mit den 30 Jahren oder 25 Jahren, das ist ein Thema, das wir immer haben. Und das ist natürlich auch ein Risiko für uns. Weil wir machen jetzt auf einen Industriebetrieb eine Anlage drauf auf. Ich sage jetzt im Beispiel, das ist eine Sanitärfirma in Zeiningen. Die verkaufen den Strom direkt. Unter dem Dach gerade verbraucht wird, den verkaufen wir ihm. Der Rest wird eingespeisen. Geht eine Mischrechnung für uns. Was ist jetzt, wenn der nächstes Jahr Konkurs geht? Oder hört auf? Und noch kommt ein Brockenstuben unten rein, wo vier Neonröhren hat, zum Strom machen. Dann verkaufen wir den Strom nicht mehr und das Projekt rendiert uns nicht. Das ist uns bewusst, das Problem. Oder eben auch eine andere Firma, die sagt, ich weiß nicht, ob ich in 30 Jahren noch existiere. Oder? Das ist unser Risiko, das müssen wir eingehen. Das ist aber auch bei einem Bauernbetrieb genau das Gleiche. Ein Bauer hat jetzt im Moment Milchwirtschaft, der braucht viel Strom unten drin, dann können wir den Strom verkaufen. Und wenn nachher der Bauer nachher nur einen Lastwagen einstellt, als Parkplatz in seinem Stall, verdienen wir auch nichts mehr. Aber mit unseren über 100 Anlagen können wir das Risiko minimieren, weil es gehen nicht alle 100 Anlagen rendieren nicht mehr, sondern wenn halt eine in einem Jahr oder in zwei Jahren eine nicht mehr rendiert, ja nur dann halt, weil dem gehen wir nicht unter.
Muss man dann zum Beispiel Renditeobjekte im Wohnbereich, sagen wir mal grosse Wohnsiedlungen, dann sind die vielleicht konservativer als jetzt, sagen wir, ein Eigenheimbesitzer, der sofort merkt, das rentiert für mich und ich muss nicht so grosse Summen in die Finger nehmen.
Es sind so zwei Sachen, die nicht so einfach sind zu beantworten. Ein bestehendes Mehrfamilienhaus mit einem Flachdach. Dort eine Anlage drauf bauen und dann den Strom in allen Wohnungen installieren, die Zähler wechseln, damit es eben so ein ZEV gibt, einen Zusammenschluss im Eigenverbrauch, ist nicht lukrativ. Das müsste man machen, wenn es ein Neubau ist, von Anfang an. Bestehende Mehrfamilienhäuser gehen eine Anlage reinbauen, draufbauen. Meistens haben die noch Haufen aufgebaut auf diesen Flachdächern und dann kann man keine super schöne Anlage drauf machen. Viele Unterbrüche haben wir noch nie gemacht. Bei Neubauten, jawohl, da sind wir dabei. Wenn man wirklich von Anfang an mitbestimmen kann, da kommt das Abluftrohr kommt nicht hier an, sondern dann eben dran, können wir unsere Anlage sauber fertig bauen und so weiter, dann macht das Sinn. Bei bestehenden Häusern eigentlich weniger. Bei Eigenheimbesitzern, bei Einfamilienhäusern kann ich nicht mitreden, weil das machen wir ja nicht. Wir machen ja bauen Anlagen erst ab 50, 100 Kilowatt Leistung. Aber eben, wie gesagt, am liebsten, wenn man von Anfang an mitmachen kann. Von Anfang an, wenn es gebaut wird, wie wir es jetzt im Nachbardorf in Uetigen, es gibt 5 Mehrfamilienhäuser, das wird jetzt gerade aufgebaut. Da bauen wir also 5 Anlagen drauf. Und wir haben eine Ausschreibung gewonnen in Basel, am Eisenbahnweg. An der 23 wird die Anlage gebaut. Das gibt 120 Kilowatt Anlage etwa. Und das sind rund 280 Wohnungen, die dann mit dem Strom gespeist werden. Und da kann man jetzt von Anfang an natürlich kann man da dabei sein und mit dem elektrischen geplant wird. Und so sind wir dabei und können unsere Zähler und unsere Sachen alles einbauen.
Das sind eigentlich Investoren, oder? Die Art von Sensibilität haben oder Bewusstsein haben, dass sie so etwas machen. Gibt es einen Haufen von denen im Immobilienbereich? Ich denke jetzt auch an die Pensionskassen zum Beispiel.
Es gibt ja noch zu wenig. Es wird vielmals vergessen. Es wird vielmals vergessen, wenn ich jetzt sehe, was so in der Region alles gebaut wird. Schöne Flachdächer, aber es ist keine Anlage drauf. Dann heisst es einfach, ja, wir haben unseren Teil schon gemacht mit der Wärmepumpe und rein, da haben wir müssen nicht mehr, der Kanton schreibt nichts mehr vor. Da wird einfach gespart. Und dann sage ich einmal zu denen, ja, wir haben nicht Neues gedacht. Jo, das haben wir jetzt vergessen. Nein, machen wir doch keine Anlage mehr drauf. Und das verstand ich aber nicht ganz. Das ist einfach zu wenig bekannt. Gleichwohl noch, oder?
Eigentlich von den Zahlen her, stimmt. Die Preise sind aber nachgekommen für die Solaranlagen. Damit sind die Rappen pro Kilowattstunde nachgekommen. Es spricht man eigentlich sehr viel für Solarenergie.
Das ist so, wenn man eine Anlage, ich kann man etwas schätzen, grob so ab 150 Kilowatt Leistung. Und man kann sie gut bauen. Man kann vielleicht eben schon am Anfang drauf auf die Anlage, wenn das Haus gebaut wird, ist das Gerüst schon da. Dann muss man das Gerüst nicht separat aufstellen. Man kann gerade alles mit einplanen während dem Bau. Und man kommt einigermaßen gute Vergütung über vom EW, sprich etwa 10 Rappen. Dann kommen wir praktisch raus mit der Anlage, ohne dass wir irgendwelche Unterstützungsgelder brauchen vom Bund und Kanton. Also wir sind auf der Schwelle heute, wo wir eigentlich gleich durch können Strom mit Sonne produzieren, wie wenn wir es vom Netz nehmen. Mit grösseren Anlagen, ganz klar. Eine kleine Anlage auf dem Hausdach, wenn einer eine 4-5 Kilowatt Anlage für sein Häuschen daheim macht, dann kostet die Anlage noch mehr, ist klar. Aber wenn man eine grosse Anlage bauen kann, eben 100-150 Kilowatt aufwärts, dann kommt der Preis extrem oben runter.
Sie sind jetzt seit 20 Jahren dabei und haben in diesem Geschäft jetzt einen Haufen Erfahrungen sammeln. Wenn Sie jetzt so aus der Vogelperspektive würden schauen, was hat sich verändert in diesen 20 Jahren? Also abgesehen davon, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo es langsam interessant wird.
Vor 20 Jahren, als ich gewechselt habe, haben sie mir im Dorf gesagt, willst du nicht etwas Anständiges arbeiten, wo man etwas Rechts macht. Dann bin ich gleich eingestiegen. Photovoltaik-Anlagen haben mich immer interessiert. Die Sonne hat mir immer gefallen. Und heute bin ich auf dem rechten Weg. Oder? Früher hat es also einfach kein Jahr, mach doch etwas Rechts. Aber ich habe es schon richtig gemacht.
Um die Zeit herum, als ich mit Silvio Borella geredet habe, hat das Parlament gerade das neue CO2-Gesetz verabschiedet. Das Referendum dagegen sorgt leider dafür, dass das Gesetz ein Jahr später in Kraft tritt. Der Trump hat schon vorher die Klimapolitik von der USA pulverisiert. Und Europa und Russland und China sind geopolitisch noch weiter auseinanderdriftet. National und international gibt es aber klima- und energiepolitisch viel zu tun. Das weiss natürlich der Silvio Borella. Er stellt mir hier das Modell vor.
Wenn wir arbeiten, bekommen wir Geld. Also ich arbeite eine Stunde, ich bekomme Geld für meine Stundenarbeit. Im Prinzip mit dem Geld kann ich eine Stunde Arbeit von jemand anderes einkaufen. Im Prinzip ist es sehr gerecht für meine Arbeit. Aber das, was ich produziere als Menschen, ist nicht nur mit Arbeit produziert. Also grundsätzlich haben wir zuerst Naturressourcen, wenn wir arbeiten mit den Naturressourcen und mit dem können wir Produkte, Dienstleistungen produzieren. Und das, was mit der Arbeit passiert, also es ist theoretisch gerecht, klar, in der Realität ist es nicht ganz gerecht, weil es gibt Leute, die eine Stunde arbeiten und einen Franken bekommen und andere eine Stunde arbeiten und 100 oder 1000 Franken bekommen, das ist nicht ganz gerecht. Aber im Prinzip gibt es ein System, wo man die Arbeit könnte fair verteilen. Aber auf der Seite der Naturressourcen haben wir das gar nicht. Aber im Prinzip sehe ich keinen Grund, wieso dass jemand dürfte 1000-mal mehr Naturressourcen für sich beanspruchen und jemand anders gar nichts oder viel weniger. Wenn man in der Geschichte schaut, es gibt verschiedene Beispiele, wo man das gemacht hat, die faire Verteilung, dort, wo es lokal nötig war. Also ein Beispiel ist der Suone, solche Kanäle in den Bergen, wo der Suone baut, um die Weide zu bewässern. Und dort haben wir nicht einfach so gebaut und jeder geht einfach Wasser nehmen, sonst der Erste, der dran ist, nimmt einfach das ganze Wasser und die anderen kein Wasser. Das heisst, jeder hat ein gewisses Recht, so und so viele Stunden pro Woche oder pro Tag darf er Wasser von der Sonne nehmen. Das heisst, man hat die Naturressource Wasser lokal, das heisst, dort in dem Gebiet, wo das Wasser von der Sonne von Bedeutung war, haben wir fair verteilt. Jeder hat seinen Anteil gehabt. Heute gibt es einen Haufen Naturressourcen, wo nicht mehr nur lokal von Bedeutung sein, aber weltweit. Also Energie oder Nahrungsmittel werden mittlerweile weltweit gehandelt, Tale und so weiter und so weiter. Im Prinzip ethisch sollten wir sagen, die Naturressourcen müssen wir fair verteilen. 8 Milliarden Menschen, jeder darf 8 Milliarden von den Energieressourcen für sich beanspruchen. Und die Energieressourcen, das müssen die Ziele, ich weiß nicht, bis 2050 oder so, 100% erneuerbar. Man weiss, dass die Fossilen nicht mehr brauchen sollten wegen Klimaproblematik. Also im Prinzip sollte es in die Richtung gehen, aber im Prinzip sollte es die Norm sein, dass man die fair verteilt. Und dann wäre es das Gleiche wie mit dem Geld. Wenn ich 5'000 Franken pro Monat habe oder 10'000, egal wie viel, dann tue ich meine Einkäufe, mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, alles so ausrichten, dass es reicht mit diesen 5'000 oder 10'000. Wenn ich einfach 20'000 Kilowattstunden pro Jahr darf brauchen, weil das ist, was weltweit vorhanden ist pro Person, dann müsste ich auch, buchhalterischen Grund, müsste ich vielleicht mein Haus isolieren oder vielleicht auf mein Auto verzichten oder ein kleines Auto, könnte ich so machen, wie ich jetzt mit dem Geld mache. Also von dem her ist, vorher hast du gesagt, eben die ganze Überlegung nach fairer Verteilung von der Naturressourcen, dass es Utopie ist. Mit Utopie häufig, dass etwas ist, was schön wäre, aber unmöglich ist. Irgendwann hat der Mensch Sachen produziert und der Nachbar ist gekommen und hat die Sachen geklaut, sie sich einander tötet, die verschiedenen Clans oder Familie oder der Dörfer, um probieren zu überleben. Der andere tötet, damit er seine Sachen kann nehmen. Und irgendwann später hat man Gesetze entwickelt, die das nicht mehr erlauben, damit man die Arbeit von den anderen nicht kann klauen, das, was sie haben produziert. Also von dem her war es vielleicht mal eine Utopie gewesen und dann hat man es entwickelt mit Gesetzen, mit Gesellschaftsregeln. Und ich sehe nicht, wieso, dass man nicht auch jetzt, wo die Naturressourcen, viele Naturressourcen weltweit von Bedeutung sind und viele auch langsam knapp werden, wieso könnte man das nicht auch so ein System entwickeln? Und man sagt, okay, das, auf der einen Seite ist einfach das Geld, das ist, du darfst nur so viel rausgeben, wie du selber gearbeitet hast. Und parallel dazu, du darfst nur so viel Naturressourcen beanspruchen, wie die Anteil ist an der Gesamten. Klar, man stellt sich die Frage, wie tut man Kilowattstunden vergleichen mit Quadratmeter Boden, mit Tonnen Wasser und so weiter. Das sind technische Fragen, die man lösen kann. Für mich, ja, wenn man sagt, das ist eine Utopie, vielleicht weil man es jetzt noch nicht hat und jetzt noch nicht parat ist, das umzusetzen, aber man müsste in die Richtung gehen und irgendwann das machen. Weil es einfach ethisch Sinn macht, weil es sogar für den Erhalt der Menschheit Sinn macht oder für unsere Gesellschaft. Wenn wir es nicht machen, irgendwann haben wir ein grosses Problem mit Klimawandel, mit Böden, mit so Böden, die versucht sind oder verschwinden, mit Biodiversität. Und das Ganze wird zu einem vermehrten Nahrungsmittelmangel führen. Und wenn viele Leute keine Nahrungsmittel mehr haben, dann werden sie nicht einfach sagen, okay, dann sterbe ich, dann gibt es Kriege. Aber nachher im zweiten Schritt muss man das auch nicht nur quantifizieren, aber auch die Nutzung von den Ressourcen regeln. Weil im Moment eben die Wirtschaft muss das nicht berücksichtigen. Wenn eine Firma das Gebäude saniert, dann müssen sie zahlen und nachher müssen sie das Geld dafür investieren, müssen die Investition können rückzahlen. Hingegen, wenn sie CO2 emittieren, kostet ihnen nichts. Man mittlerweile mit der CO2-Abgabe schon ein bisschen, aber es ist noch nicht so viel. Und die ganzen Kosten, die der Klimawandel wird haben, das muss die Firma nicht zahlen. Das ist gar nicht in der Wirtschaft drin. Und auch, es ist alles so wie mit allen Naturressourcen so. Das heisst, Moment, die Wirtschaft keine Motivation, etwas machen, wo die Umwelt langfristig hält.
Zum Abschluss zwei, drei hypothetische Fragen. Wenn du jetzt Politiker wärst, was würdest du als erstes probieren durchzusetzen?
Ja, wenn wir das Währung einführen, wo weltweit gerecht verteilt wäre, gleich viel pro Person, wäre sogar besser als alle Regelungen, die wir da haben. Besser, weil das Ziel der Sicherheit erreicht wird, wenn man die Währung dann so limitiert, dass das Ziel erreicht wird. Vielleicht muss man sagen, okay, heutzutage braucht man so und so viel Energie, so und so viel Ressourcen, das ist schon zu viel und man tut es bis 2050 oder 2100 so schrittweise runtersetzen bis zum nachhaltigen Menge, dann ist man sicher, dass man das Ziel erreicht, wenn man das würde anwenden. Eben, und gleichzeitig ist es sogar psychologisch wahrscheinlich akzeptabler für alle Personen, weil im Moment einfach regeln, ich muss das Haus so und so gut isolieren, vielleicht irgendwann ich darf nicht mehr als so und so viel CO2 emittieren mit meiner Heizung. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sagt, nein, ich habe lieber ein ganz grosses Haus. Dafür tue ich gar nie flüge, habe ich kein Auto, tue ich kein Fleisch essen, tue ich anderswo sparen. Und der andere sagt, ja, ich habe gerne ein grosses Auto, um ab und zu rumfahren, aber dafür wohne ich gerne in einer ganz kleinen Wohnung, super gut isoliert. Eben, wenn man nicht bei jedem Ding im Leben eine Regel hat, aber dafür gesamthaft ein Maximal hat, dann darf jeder das wählen, was sich am besten ist.
Die Footprint-Berechnungen, also man hat früher können ausrechnen, wie viele Sklaven man hat, wie viel man eigentlich die Welt versklavt oder eigene Energieverbrauch. Nutzen die Leute, helfen ihnen nicht, das Bewusstsein nicht herzustellen bei den Leuten?
Das hilft im Prinzip, wenn das wie die Anwendung von der Umweltwährung. Die Umweltwährung wird da mit den Footprints gezeigt. Man kann noch diskutieren, ob man es anders berechnen muss, das, was jetzt berechnet wird. Aber wahrscheinlich im Groben ist das eben das. So kann jeder, der es will, kann es anschauen und schauen, wie es dazu bringt, dass er seinen Footprint auf maximal 1 hat. Aber das Ziel wäre, dass jeder auf der Erde seinen Footprint auf 1 hat. Und solange das nur, weiß nicht, ein paar Prozent der Bevölkerung überhaupt Interesse hat, den eigenen Footprint anzuschauen und von den paar Prozent nur ein kleiner Teil der tatsächlich das probiert zu umsetzen, dann nützt es noch nicht viel. Vielleicht nützt es als Bewusstseinsentwicklung, wo wird vielleicht mal erlauben, die Utopie mal umzusetzen. Aber einfach der Footprint vom WWF oder von anderen Firmen, anderen Organisationen, ich weiß nicht, wie viele Leute das schon überhaupt wissen, dass es das gibt und das haben ausgeführt. Ich habe es gemacht. Ich kenne ein paar Leute, die das gemacht haben. Aber ich denke, es ist nicht mehr als ein paar Prozent der Bevölkerung.
Das war die 6. Folge von «Natur und Stadt» und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Silvio Borella und Markus Chrétien ganz herzlich für ihre Zeit und die vielen Erfahrungen, Anregungen und Ideen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören würden.